Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André Nüninghoff und ich freue mich heute ganz herzlich, nicht nur einen Podcast-Kollegen auf der Bühne sozusagen mit dabei zu haben, sondern auch einen Experte zum Thema Mitarbeitergewinnung. Aber wenn man sich Mitarbeitergewinnung vorstellt wie einen Baum, dann gibt es ganz viele Zweige, die drumherum dazugehören. Aber eine Kernaussage in unserem Vorgespräch war schon, schafft Plätze, die wertvoll sind und zeigt diese auch. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Jörg Mosler heute dabei ist. Hallo Jörg.
Hi, grüße euch und dich.
Dankeschön. Jörg, wir haben uns schon kennengelernt, vielleicht für die anderen einmal ein kurzes Roundup. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Und wieso bist du eigentlich Experte für Mitarbeitergewinnung? Ich glaube, da steckt eine ganz interessante Story hinter, die eine gewisse Zeit gedauert hat.
Jo, definitiv. Dauert auch ein bisschen, das zu erzählen, aber ich mache es super, super gerne. Also, Namen haben wir ja schon, aber ich erwähne es nochmal, Jörg Mosler. Ich werde jetzt 39, bisschen Zeit habe ich noch.
Hoffentlich.
Nee, ich meine, bis ich 39 werde, nicht bis es zu Ende ist. Das war die falsche Interpretation. Und ich bin von Berufswegen erstmal gelernter Dachdeckermeister. Also das ist das, was ich gelernt habe und auch 16 Jahre ausgeführt habe. Also 10 Jahre als Unternehmer mit knapp 15 Mitarbeitern im Familienunternehmen. Und ich war nie ein wirklicher Dachdecker. Ich habe das damals eben gemacht, weil ich mit 15 Eigenschaften an den Tag gelegt habe, die viele 15-, 16-Jährige an den Tag legen. Ich war halt eine faule Sau und habe mich für verdammt viele Sachen interessiert, aber nicht dafür, was ich jetzt für einen Beruf mache. Mein Papa hat gesagt, naja gut, du kannst zu mir ins Unternehmen kommen, wenn du das möchtest. Ich zwinge dich nicht dazu, entscheid du das. Und die Entscheidung war für mich klar, das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Mach ich. Und es war halt nie meins. Und es gab die verschiedensten Weggabelungen, warum dann am Ende 16 Jahre draus geworden sind. Die Story wird ein bisschen sehr, sehr lang. Aber kurz gesagt, ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich das bis zur Rente mache, dann tragen die mich irgendwann mit den Füßen voran raus. Also insbesondere, weil du als Unternehmer nicht mehr von außen gefeiert wirst. Als Unternehmer klopft dir niemand auf die Schulter.
Ja,
sondern du musst deine Motivation aus dem Inneren ziehen. Und dafür ist es wichtig, dass du das, was du tust, auch mit Leidenschaft machst, dass der Beitrag, den du leistest, dir wichtig ist. Und das war bei mir einfach nicht so. Und wenn du dann Unternehmer bist, wenn du die Person bist, an der sich 15 andere Menschen orientieren und das nur als Rolle ausfüllst und das nicht wirklich aus dir selbst rauskommt, hast du irgendwann ein energetisches Problem. Bei mir hat es 16 Jahre oder 10 Jahre als Unternehmer hingehauen und dann war ich durch. Ich war einfach durch und habe dann diese Entscheidung getroffen. Also das ist nicht das, was ich tun will. Ich bin am falschen Platz und ich muss etwas anderes machen.
Boah, das ist ja, ne? Also nicht
ja,
nur.
Das war keine Entscheidung, die schnell passiert ist. Ja. Das war auch kein einfacher Weg, aber das war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem ganzen Leben. Zu sagen, nee, das ist es nicht, ich muss was anderes tun. Und ja, dann habe ich überlegt, meine hervorstechendste Eigenschaft war schon immer meine große Schnauze. Und die Tatsache, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammen bin, dass ich auch gerne mal den Gruppenclown spiele, das war auch immer so. Und dann hat sich das eben entwickelt zu sagen, gut, ich arbeite mit meiner Stimme, ich werde Redner. Und das Thema hat sich, da haben wir im Vorgespräch ja auch drüber gesprochen, herauskristallisiert, weil es eben das war, was ich als Unternehmer immer schon unfassbar gut konnte, mich mit Menschen zu beschäftigen, Emotionen zu transportieren, Emotionen zu wecken, genau das brauchst du beim Thema Mitarbeitergewinnung. Dann war es natürlich auch so, klar, wenn du dir überlegst, was machst du beruflich, dann fragst du dich auch, ja, gibt es überhaupt einen Markt für das, was ich da machen will? Und ja, gut, ich meine, Mitarbeitergewinnung und Fachkräfte- und Talenteproblem, das ist ein Megamarkt und das wird auch ein Megamarkt. Ja. Also das heißt, ich habe das, was ich gut kann, was ich leidenschaftlich unfassbar gerne machen möchte und wollte, zusammengebracht mit einem riesengroßen Bedarf, der da draußen herrscht. Und ja, deswegen sitzen wir heute hier. Das funktioniert gut.
Das Erstaunliche ist ja erstmal, du bist den regulären Weg gegangen. Ja, dann hast du auch noch den Meister eingeschlagen. Du bist in einem Handwerk. Handwerk hat sowieso immer Bedarf und Handwerk hat auch nicht genügend Kräfte. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Mehr Aufträge als Menschen, die sie abarbeiten können am Ende des Tages. Aber Handwerker beklagen sich, wir finden nicht das richtige Personal dafür. Ja, du hast dort als 10 Jahre dann als Unternehmer deine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Hast quasi die Leidenschaft dazu dann kennengelernt, wie du dann die Message, das Herzblut von dir an die Mitarbeiter überträgst und dann kommst du plötzlich und sagst, nee, ich mach das nicht mehr. Da ist ja sicherlich bei dir auch zu Hause im Familien-, im Freund-, Bekanntenkreis, du bist doch Meister, bist du verrückt? Ja, dein Job wird immer benötigt und jetzt machst du was völlig anderes. Wie waren denn da die Reaktionen?
Also unterschiedlich. Also fangen wir mal beim nächsten Umfeld, bei der Familie an. Also es war bei mir so, dass mein Papa, ja, der hat jetzt keinen Freudentanz aufgeführt, das ist klar, aber der hat von vornherein gemerkt, der hat nach 1,5 Jahren war das im Endeffekt klar, das ist nicht das, was der Junge machen sollte.
Ja.
Sie haben das gespürt, aber logischerweise sind die nicht nach vorne geprescht und haben gesagt, naja, komm, mach was anderes, sondern sie haben schon versucht, mich in diesem Bereich zu halten und mich weiter zu motivieren. Und es gab dann eben so unterschiedliche Meilensteine, die dann dafür gesorgt haben, dass mir von außen jemand auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, Mensch, der Junge macht das ja toll. Ne? Und das fühlt sich für jeden gut an. Jeder braucht das. Und das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Als Unternehmer bekommst du das nicht.
Ja.
Als Unternehmer bekommst du das nicht. Wenn du das erwartest, bist du falsch. Heißt, du musst deine Motivation aus dem Inneren ziehen. Und das ist nicht Geld. Na, das ist nett und toll, aber du kannst nur in einen Fernseher gucken und kannst nur aus einem Kühlschrank essen. Das ist endlich. Und deswegen geht es darum, welchen Beitrag leistest du? Welche Sache ist größer als du selbst? Und das mag sich pathetisch anhören, aber das ist wissenschaftlich erwiesen und eine ganz einfache Geschichte. Wofür stehst du? Und ich stand dafür, irgendwie den Freitag zu erleben. Halt irgendwie durch. Und das macht dich fertig. Und mein Umfeld hat das gespürt, aber die Entscheidung musst du selbst treffen. Ja. Mein Papa hat irgendwann mal zu mir gesagt, in einer unserer vielfachen Diskussionen und Gespräche, pass mal auf, mir ist das vollkommen egal, was du bist. Mich interessiert, wer du bist.
Das ist ganz, ganz spannend. Ich habe das bewusst so gezielt gefragt, weil ich bin ja auch Quereinsteiger gewesen. Ich war bei der Berufsfeuerwehr, ja, da haben auch alle gesagt, wie, was, du machst jetzt was anderes da mit papierlos und digital, ist nicht so wahnsinnig, ja. Und ganz häufig ist das ja, dass man dann, je nachdem, wie viel Support man bekommt, dass man entweder wirklich gegen den Strom angehen muss und eben nicht mit der Masse schwimmen muss. Und da ist eben Familie und Freunde, die dann sagen, hör mal, du machst das, wir unterstützen dich, was können wir für tun, wir begleiten dich auf den Lebensabschnitt, unheimlich viel Geld wert. Häufig höre ich nämlich, wenn jemand sagt, ich möchte etwas anders machen, ja, aber was denken denn die anderen? Und nee, das kann ich ja jetzt nicht, jetzt ist gerade ungünstig. Ich meine, du bist ein perfektes Beispiel dafür, die Idee ist in dir gereift, du hast den eigenen Painpoint ja gehabt und dann irgendwann hast du gesagt, jetzt oder nee. Und das jetzt war deine beste Entscheidung, wie ich das so aus deiner Emotion raushöre, richtig?
Definitiv. Also beruflich war es die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Vielleicht da noch ein wichtiger Tipp für alle, die in der gleichen Situation sind oder die sagen, sie wollen irgendwas Neues machen. Ich glaube, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, benutzen wir jetzt einfach mal das Wort, die dich wirklich lieben, ja, dann werden die zu dir stehen. Und das ist für dich, also für mich, war das gar nicht so schlimm. Ja, also weil ich wusste, ich habe diesen Rückhalt. Meine Eltern, meine Frau, die standen zu mir. Aber macht euch darüber Gedanken, wie schwierig das für das Umfeld dieser Leute dann wieder ist. Also wenn meine Frau oder meine Eltern dann rausgegangen sind und dann hieß es, ja, ich habe gehört, der Jörg hat jetzt den Betrieb aufgegeben. Was macht er denn jetzt?
Ja, genau. Ne?
Und die dann sagen müssen, Redner. Was? Redner. Was macht er? Reden? Ja, das kommt ja noch hinzu. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, ich bin jetzt nicht mehr Dachdecker, sondern Schreiner, weil mir das besser gefällt. Können sich die Leute was darunter vorstellen? Sondern ich bin Redner. Die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, dass das ein Beruf ist. Ja. Fragen mich immer noch Leute, ja, kann man denn davon leben, du armer Kerl? Ja. Also, das ist auch schwierig. Krass, also, ne? Unterstützt immer auch euer Umfeld, die das mit euch tragen, weil für die ist es sehr, sehr schwierig. Insbesondere, wenn man dann so einen Beruf ergreift, den die meisten Leute gar nicht kennen, so wie ich.
Ja, das ist wahnsinnig spannend, weil wir hatten das auch in der Familie gehabt. Da wurde mein Vater gefragt, ja, was macht dein Sohnemann denn jetzt da? Ja, der macht da so papierlos und digital. Ja, wie? Und da war der gerade am Stammtisch, da hat der vom Köpi, hat er mir erzählt, dieses Schutzpapier, dieses ganz kleine dünne Papier genommen, ne? Und sagt, hier, das Papier hat zusammengeknüttelt, im Müll geschmissen, sagt er, darum kümmert er sich und den Rest machen Computer. War eine bildliche Darstellung, total vereinfacht, ja. Ne? Aber die Jungs haben, oh, okay, cool, habe ich verstanden. Dann war das Thema auch durch.
Ja, das ist eben das Schwierige. Ich meine, das ist eines meiner zentralen Themen in der Mitarbeitergewinnung. Wir streben alle nach Zugehörigkeit. Das ist eine unserer größten Sehnsüchte, die wir haben und die ich als Unternehmen in der Mitarbeitergewinnung unbedingt einsetzen sollte. Einsetzen positiv. Ja. Es geht nicht darum, Menschen zu manipulieren, sondern sie zu inspirieren. Und mit Zugehörigkeit kann ich das unfassbar gut machen. Und ne, auch dein Vater strebt am Stammtisch nach Zugehörigkeit. Und wenn alle sagen, mein Sohn ist IT-Fachmann und meiner ist Schreiner und der macht dies, können sich alle was drunter vorstellen. Und dein Papa muss sagen, ja, mein Sohn ist papierlos. Dann gehört er nicht. Er gehört nicht zur Gruppe. Ja. Und das ist Schmerz, das tut weh. Also bitte denkt immer daran, sich gegen die Meinung einer Gruppe zu stellen, verursacht Schmerz. Da ist im Gehirn das gleiche Zentrum aktiv wie bei körperlichem Schmerz.
Mein Gott.
Da muss man wirklich drüber nachdenken und sein Umfeld, das einen unterstützt.
Welche Waffen gibt man dem Umfeld sozusagen mit, das gut zu durchstehen? Ne?
Ja.
Also wir sind dabei, die Reise, wahnsinnig spannend. Vielen Dank dafür, für dieses Insight. Ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Und wir sind ja beim Hauptthema Mitarbeitergewinnung. Ja. Und du kommst auch aus dem Handwerk. Du hast jetzt zum Glück auch bei deinem Papa gelernt. Das war sicherlich anders als andere Gesellen. Das wirst du grinst schon. Du hast da sicherlich auch anderes erlebt. Ja, klassisch war zum Beispiel bei mir in der Ausbildung damals im Handwerk. Ich habe ja eine Ausbildung als Tischler. Du bist hier oben und darunter kommt dann nur noch der Putzlappen und ganz lange kommt nichts. Und dann kommt irgendwann der Chef. Ja, und wenn der reinkommt, musst du dich quasi noch verneigen. So hier, ja, hallo Chef, schön, dass wir da sind. Ne, schön, dass ich hier arbeiten darf, vielen Dank. Und wenn du mal was hattest, wenn du diese Angst hast, ins Büro reinzugehen, weil du irgendwas falsch oder kaputt gemacht hast und dann schon der Geselle kommt, ich kümmere mich drum, ich mache das für dich, gar kein Thema. Ne, sowas hatte ich mal erlebt. Ne, und das ist einfach ein Gefühl, wo ich sagte, boah, wenn ich hier fertig bin, hier bleibe ich nicht. Da muss ich ja Angst haben, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Ich ziehe das jetzt noch irgendwie durch, um den Schein zu haben, und dann ist das Thema für mich erledigt. Ne? Und in einer anderen Podcast-Episode habe ich auch mal darüber gesprochen, dass man zwar Mitarbeiter ausbilden kann, aber man muss sie auch halten. Und ich weiß gar nicht, warum so viele Auszubildende auch wieder gehen, weil in die hat man so viel Zeit und Energie ja auch reingesetzt.
Ja. Ja?
Und ich glaube, ich weiß nicht, da bist du der Experte drin. Wenn ich in einem Betrieb Feuer und Flamme bin, wenn ich dafür stehe, wenn ich mich darum kümmere, wenn ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, ja, wenn die eine schwierige Zeit haben, wenn ich mich dann darum kümmere, dass sie danach ein paar Tage mehr Entspannung haben oder sonst irgendwas, da gibt's doch bestimmt viele kleine Kniffs, die man machen kann, auch ohne dieses Ich hier oben, da drunter ganz viel nichts und dann irgendwann der Mitarbeiter. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also es gibt in der Mitarbeitergewinnung eine ganze Menge Kniffs und einzelne Maßnahmen, die man machen kann. Aber es sind nicht die einzelnen Maßnahmen, sondern Mitarbeitergewinnung sind viele einzelne Maßnahmen, die aber auf einem ganz stabilen Fundament aus Überzeugungen stehen müssen, sonst fallen dir diese Maßnahmen nämlich alle zusammen.
Okay.
In dem, was du gesagt hast, stecken zwei von meinen großen Leitsprüchen und von meinen großen Überzeugungen drin. Zum einen mal, Mitarbeiter gewinnen heißt Menschen gewinnen. Das ist mein absoluter und wichtigster Leitspruch. Ich würde das ja auch Menschengewinnung nennen, nur dann bucht mich keiner, weil da kann sich keiner was drunter vorstellen. Deswegen nennen wir es Mitarbeitergewinnung. Aber es geht um Menschen. Du willst Menschen gewinnen und Menschen haben einen einzigen Antriebsfaktor. Emotionen. Wir werden alle von Emotionen angetrieben. Es braucht mir niemand was anderes erzählen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich schreibe gerade mein drittes Buch, ich kämpfe mich wieder durch lauter wissenschaftliche Versuche. Das ist so. Und das Zweite, was du angesprochen hast, je nachdem, wie es eben im Unternehmen aussieht, der wichtigste Werbeträger, den ein Unternehmen besitzt, um neue Mitarbeiter anzuziehen, sind die Mitarbeiter, die es schon hat. Also es wäre schlicht und ergreifend einfach nur dämlich, hier diese Strategie, so wie du sie beschrieben hast, weiterzufahren, weil, wie gesagt, das ist dein bester Werbeträger. Es gibt niemanden, der authentischer für ein Unternehmen als Arbeitgeber sprechen kann, als die Leute, die da arbeiten. So viele Stellenanzeigen kannst du gar nicht schalten, wie das, was an verbrannter Erde hinterlassen wird, wenn man mit bestehenden Mitarbeitern nicht dementsprechend umgeht.
Ich glaube, das ist ja auch wie so ein, also mal grob überspitzt gesagt, wie im Empfehlungsmarketing. Ja, wenn ich jetzt an der Bar sitze, spreche mit den Leuten, hey, bei uns ist super, Urlaub passt, dies passt, Freund, ich hatte Probleme mit dem Kind, ich konnte sofort von der Arbeit gehen, ich habe das zu Hause fertig gemacht, ich habe den Zugriff auf dem Homeoffice, ja, ich kann dies, das, jenes, whatever machen, gibt ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn da so ein Miesepeter an der Bar sitzt, weil ich glaube, einer, der schlecht über etwas spricht, ist doch, glaube ich, gefühlt 10-mal schlimmer und wird eher angehört, weil wir Menschen sind ja nur heiß auf negative Schlagzeilen, was im Fernsehen zum Beispiel ist, als jemand, der sagt, hey, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin mit den Umständen der Situation beim Arbeitsplatz glücklich, ich verstehe gar nicht, warum die alle so eine Fleppe ziehen, wenn ich in die Bahn einsteige.
Ja, definitiv. Also ich meine, das ist zutiefst menschlich. Da sind wir auch wieder im Emotionsbereich. Wenn du was Negatives erzählst, wenn du das in die Gruppe reinwirfst, dann bekommst du Aufmerksamkeit, man schenkt ihr Bedeutung. Und das sind emotionale Bedürfnisse, die dadurch befriedigt werden. Deswegen machen wir das. Das ist ganz normal. Und deswegen entsteht auch die Situation, wenn einer sagt, er hat sich den Fuß gebrochen, war eine Katastrophe in der Notaufnahme, dann kennst du sie, die Situation, dann geht's los. War's Fuß gebrochen? Bei mir war alles durch. Ich habe 3 Stunden länger gewartet. Und dann kommt der Nächste. Nierenstein, Gallenstein. Hört's dann auf, ne? Also wir potenzieren das. Warum? Wir wollen Aufmerksamkeit dafür bekommen. Wir wollen Bedeutung. Wunsch nach Bedeutung ist ein emotionales Grundbedürfnis. Deswegen machen wir das. Also das ist definitiv so, dass die positiven Dinge sich langsamer verbreiten als die negativen. Aber man kann natürlich auch ein bisschen was dafür tun, dass sich die positiven Dinge verbreiten. Also da sind wir wieder bei dem, was die Unternehmen selbst tun können und auch bei dem wichtigen Thema Digitalisierung. Wir haben ja so viele Maßnahmen, um die frohe Botschaft nach draußen zu bringen. Wir müssen es eben tun. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Appell, den ich immer wieder habe. Hört auf, euch zu beschweren. Ja, natürlich ist es schwieriger geworden als früher. Ich kenne das noch als Unternehmer, wenn du in die Zeitung eine Stellenanzeige gesetzt hast, vor, sagen wir mal, 10, 12 Jahren, da hat es ein paar Tage gedauert und da hattest du so einen Stapel an Bewerbungsmappen in allen Regenbogenfarben auf dem Schreibtisch. Und konntest du Bingo spielen, konntest du was raussuchen. Ist halt nicht mehr so. Punkt, fertig, aus. Und da hilft es überhaupt nicht zu jammern und zu klagen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern sich zu fragen, gut, welche Chancen sind noch da? Und das sind nicht wenige. Und wie können wir die jetzt für uns nutzen?
Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist ja auch bei der Mitarbeitergewinnung. Klar, man fängt ja, wenn man gerade ein Unternehmen startet, erstmal mit sich an. Dann kommt die nächste Person und dann wächst das Unternehmen. Und häufig ist es auch so, dass Unternehmen plötzlich schnell wechseln, weil sich die Auftragslage ändert. Und ich brauche jetzt plötzlich Manpower. Ich brauche jetzt 5 Leute für ein Großprojekt mindestens 24 Monate lang. Und wenn das die Kasse gefüllt hat, dann sind wir irgendwann bei 10, 12, whatever. Die Dinge wachsen ja. Aber einfach nur, ich sag mal, ich würde gar nicht wollen, eine Arbeitsbiene einzustellen, die den Kopf ausschaltet, dann zur Arbeit kommt und den Kopf wieder einschaltet. Ich habe so auch in meiner Arbeit gelernt, dass Menschen, die mit Herzblut und Emotionen, wie du so schön sagst, hinter einem Betrieb stecken, sich damit identifizieren können, viel eher darauf achten, wie das läuft und nicht so, na, ist doch jetzt egal, ist doch nicht meine Kohle, ist doch shit, egal, wenn das jetzt kaputt ist, dann bestelle ich mir einen neuen Computer, egal. Ja, oder? Das ist ja auch am Ende des Tages nicht nur ein Miteinander, sondern man bekommt ja auch als Unternehmer oder als Führungskraft wieder was zurück, indem die Leute auch gesondert darauf achten oder zu Hause sagen, hey, Chef, ich habe noch eine gute Idee gehabt, die ist mir zwar zu Hause eingefallen, ich möchte sie dir aber noch mitteilen, wir könnten bei dem Kunden noch X, Y und Z eigentlich dafür machen, oder?
Ja. Also auch da stecken wieder verdammt viele Dinge drin, die ich versuche, gebetsmühlenartig an die Leute rüberzubringen. Also vielleicht mal grundsätzlich vorneweg, damit die Leute auch keinen falschen Eindruck kriegen. Das, worum es hier geht, das hat überhaupt nichts mit Esoterik oder mit Räucherstäbchen oder Hokuspokus zu tun, sondern es ist einfach das, was zwischen unseren Ohren passiert und das, was uns dementsprechend antreibt. Das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, ist was, womit ich mich sehr stark beschäftige, womit man sich auch als Selbstständiger beschäftigen sollte. Was ist denn überhaupt der Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast? Und du hast das beschrieben, was bei vielen der Hintergrund ist, gerade jetzt auch so im Handwerksbereich. Die nicht aus einem Familienunternehmen kommen, die haben sich häufig gesagt, Mensch, hey, mein Chef, das ist doch ein totaler Vogel, ja, ich kann den nicht leiden. Ey, und guck mal, was der verdient, ja. Und der kann sich seine Zeit frei einteilen und so weiter und so fort. Also die haben die Vorteile des Unternehmers gesehen, auch wenn die von außen betrachtet häufig nicht mal so groß sind, wie sie dann wirklich an denen sind. Aber ist eine andere Sache. Aber sie haben die Vorteile gesehen und haben sich gedacht, Mensch, mach ich selber. Und vorneweg, ich verurteile das nicht, ist ja alles gut. Nur jetzt drehen wir das mal um. Das ist der Antrieb, warum jemand gesagt hat, ich gründe dieses Unternehmen. Weil ich eine andere Form von Arbeit für mich will und für mich mehr Geld will. Und jetzt die knallharte Frage, wen soll das denn interessieren? Ich arbeite doch nicht für dich, weil du den Antrieb hast, mehr Geld zu verdienen. Das ist mir scheißegal, wie du verdienen willst. Und jetzt auch wieder ganz wichtig, für mich ist es okay, wenn du als Unternehmer so viel Geld verdienst, dass die Nullen auf der rechten Seite nicht mehr auf dem Kontoauszug draufpassen. Vorm Komma. Das ist eine geile Sache. Kauf dir jede Woche eine neue Yacht. Super. Aber jemand anderen interessiert es nicht. Also was ist das, wofür du wirklich stehst, warum ich für dich arbeiten soll und auch gerne viel Geld verdiene in deinem Unternehmen?
Wer bist du, ne? Wie du so schön sagtest, ne?
Das ist dieser Missing Link, den wir hier haben. Wofür stehst du? Und ich werde immer wieder gefragt, ja, was ist denn das Geheimnis dieser ganzen anziehenden Unternehmen, die so auf Knopfdruck im Endeffekt neue Mitarbeiter haben? Was machen die anders? Sage ich, die machen relativ wenig wirklich anders. Das Einzige, was die alle gemeinsam haben, die sind ja auch alle unterschiedlich, aber das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, die stehen für irgendwas und die haben den Mut, das nach draußen zu kommunizieren.
Also ein Statement,
das,
ne?
Ja, das ist das Einzige, im Endeffekt das einzige wirkliche Geheimnis. Die stehen für etwas. Und wenn du für was stehst, findest du immer Leute, die das richtig gut finden, die sagen, jawohl, das finden wir auch gut. Und du findest auf der anderen Seite auch immer Leute, die sagen, nee, das finden wir überhaupt nicht gut. Wir finden das sogar richtig scheiße, was du da machst. Ganz wichtiger Indikator. Bei den meisten Unternehmen sagt nämlich jeder nur, mach das mal. Interessiert uns nicht wirklich, aber mach du das mal. Und das ist Mittelmaß. Und das ist eben genau das, was in der Anziehung von Mitarbeitern heute nicht mehr funktioniert. Und das ist eben der Punkt. Ganz wenige Unternehmen machen sich darüber Gedanken. Und wenn ich darüber in meinen Vorträgen spreche, muss ich immer erstmal vorbauen und den Leuten sagen, pass auf, es geht nicht um Chaka. Ja, ich habe keine brennenden Kohlen dabei. Alles gut, beruhigt euch. Es geht einfach nur um die Tatsache, ob du irgendetwas hast, womit ich mich identifizieren kann.
Ja,
das wollen wir doch immer von Mitarbeitern. Wir wollen immer, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und meine Gegenfrage ist immer, gibt es denn was, womit man sich identifizieren kann?
Ja.
Wie?
Was soll denn das sein? Ja, genau, was soll denn das sein? Ja, also, das ist es eben. Mitarbeitergewinnung hat man noch gar nicht. Auch einer meiner großen Sprüche oder Schlagworte. Mitarbeitergewinnung beginnt immer zwischen den Ohren des Unternehmers. Und das, was da vorgeht, hat maßgeblichen Anteil daran, welche Menschen du anziehst oder eben nicht.
Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil du musst es ja dann schon quasi runterbeten. Viele denken, ja, ich habe Geld von der Bank oder ich habe es selber zusammengespart, ich bin jetzt gestartet, habe schickes Büro, ich kann ein Auto, ich kann ein Handy, ich kann ein Tablet zur Verfügung stellen. Damit holst du heute keinen Ochs mehr vom Berg. Ja, mit irgendeinem MacBook oder mit irgendeinem was. Früher waren das so die Statussymbole. Ey, ich habe einen Computer zu Hause, ey, ich habe einen dicken Dienstwagen, ich habe dies, das, jenes. Heutzutage stehen ja ganz andere Dinge, die eben wichtig sind, die auch Mitarbeiter anziehen. Und wie du ja als Experte aus deinen eigenen Erfahrungen und aus deiner Forschung, die du ja wissenschaftlich betreibst, du schaust dir ja alles an, was du in dem Buch auch später mit Quellenverweis angeben musst, das ist wahnsinnig viel Arbeit dahinter, dass die Leute auch tatsächlich sagen, jo, die stehen für etwas, ich stehe fürs Gleiche, da will ich hin. Ich meine, eigentlich sieht man doch damit auch schon Leute aus, die man auch gar nicht im Betrieb haben will, oder? Wie oft bekommt man Leute, wo man merkt, ach, jetzt habe ich mir vielleicht mal ein Ei ins Nest gelegt oder so. Ja, das wusste ich jetzt vorher nicht, dass der jetzt plötzlich 180 Grad anders ist. Was ist denn anders da, oder?
Ja, also auch da sprichst du wieder ein paar sehr, sehr wichtige Punkte an. Zum einen, du findest eben auch heraus, wer passt nicht zu dir. Sehr, sehr häufig, wenn Unternehmer anfangen, sich auf diesen Prozess einzulassen, sich mal zu fragen, okay, was ist mir denn wirklich wichtig? Habe ich ein Ideal? Stehe ich für irgendwas? Möchte ich für meine Zielgruppe was machen? Was einfach leisten? Das ist eins. Ein Beitrag für andere zu leisten, ist ein emotionales Grundbedürfnis. Das die wenigsten kennen. Und in diesem Prozess merken sie dann irgendwann mal, ja, wenn ich das mache, dann verliere ich die Hälfte meiner Mitarbeiter. Ach, schau mal an. Sieht so aus, als ob die gar nicht zu dir passen. Hast du dich schon mal gefragt, was passiert, wenn du ständig mit Menschen zusammen bist, die nicht zu dir passen? Ja, klar, das ist für ein Unternehmen schwierig und ein schmerzhafter Einschnitt. Und das kannst du wahrscheinlich auch nicht sofort von einem Tag auf den anderen per Knopfdruck machen.
Ja.
Aber das ist ein Reinigungsprozess, der vielen Unternehmen guttun würde. Ich habe jetzt selber von meinem eigenen Podcast mit einem Dachdecker auch ein Interview gemacht, mit Jan. Und der hat genau das beschrieben. Der ist diesen Weg gegangen. Der hat sich auch mit einem Transporter und einer Leiter selbstständig gemacht. Und der ist genau diesen Weg gegangen. Der hat im Endeffekt einmal seine komplette Mannschaft ausgetauscht.
Krass.
In diesem Prozess. Ja, das kann passieren. Ja, also, und das tut weh. Vollkommen klar. Aber die Frage ist, wie viele Jahre hast du noch? Und willst du da wirklich immer nur mit Menschen zusammenarbeiten und Dinge tun, die dir eigentlich nicht wichtig sind?
Man tut sich ja damit im Prinzip auch einen Gefallen, weil man ja ein anderes Arbeitsklima schafft. Ich weiß ja, das selber klar. Aus der Kundenbetreuung, wenn wir da für digitale Magie sorgen und plötzlich dann auch Mitarbeiter ankommen und sagen, nee, ich will dieses Ganze nicht, ich möchte nicht, ja, ich möchte das so machen wie immer, einmal Leberwurst, immer Leberwurst. Da kamen dann eben Kunden, Unternehmer, um zu sagen, André, Emma, jetzt haben drei Mitarbeiter gekündigt, hier bald gehen wieder zwei, die suchen sich was anderes. Jetzt haben wir gedacht, mit der Digitalisierung haben wir es jetzt hier leichter gemacht. Wir haben neue Systeme, die haben das, die haben neue Schreibtische, sind mit nichts allem zufrieden, als Beispiel mal, ne? Und die gehen jetzt. Und ich habe trotzdem doch die gleiche Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll alles. Dadurch, dass aber das System auch in der Firma geändert wurde, die Identität, die Technik, das Drumherum, ja, wurden wahnsinnig schnell in kürzester Zeit, ohne viel zu tun, neue Mitarbeiter gewonnen, die gesagt haben, das, was ihr macht, finde ich super und vor allen Dingen, wie ihr das macht, da stehe ich auch mit meinem Namen hinter, das möchte ich auch machen. Und da kam wieder, ne, der Schuh wurde dann wieder rund, ja. Die Mannschaft wurde dann in Teilen ausgetauscht und es herrscht seitdem auch ein völlig anderes Betriebsklima dann. Ne? Ja. Weil so die,
die da sind, sind dann plötzlich die, die vielleicht auf ganz anderen Ebenen wieder Verantwortung übernehmen, aus sich rauskommen und merken, wow, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, hier zu arbeiten.
Genau. Und,
das kannst du durch nichts ersetzen, das kannst du nicht bezahlen, das ist nicht käuflich. Wirkliche Identifikation ist nicht käuflich. Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Wobei man dazu sagen muss, werde ich auch sehr häufig falsch verstanden, dass es beim Arbeiten das Geld unwichtig geworden ist. Nee, das ist Quatsch. Geld ist nicht unwichtig geworden. Natürlich ist es gut und schön, viel Geld zu verdienen. Für Unternehmer und für Mitarbeiter ganz genauso. Logisch. Ist ein Freiheitsinstrument. Geld ist ein Instrument, mit dem ich meine Bedeutung messe. Das ist alles vollkommen klar und wichtig. Aber vielleicht mal umdenken, du bezahlst nicht, dass deine Mitarbeiter eine Tätigkeit ausführen, sondern du bezahlst, dass sie die Zeit dafür haben, sie ausführen zu können.
Das ist ein ganz anderer Gedankenpunkt.
Ja. Weil diese Tätigkeit nämlich wichtig ist. Und wenn du sie nicht dafür bezahlen würdest, könnten sie diese ganz wichtige Tätigkeit für andere Menschen nicht durchführen. Und das ist ein ganz anderer Gedankengang. Du kannst in deinem Unternehmen alles tun. Das ist ja das, was in der Personalwerbung gemacht wird. Also wir lassen das Unternehmen gleich. Wir lassen die Einstellung der Führungskräfte gleich. Wir lassen es gleich, dass wir einfach nur ein Produkt anbieten oder eine Dienstleistung und so, sonst nichts Gedanken machen. Wer das will, kauft das. Wer nicht, der soll uns mal und weiter. Und das lassen wir alles. Wir lassen das ganze Fundament, wie es ist, und fangen jetzt an, Einzelmaßnahmen obendrauf zu packen. Also, es geht los mit der Obstschale. Das ist ja der Klassiker. Ne? Irgendwann hat mal einer angefangen zu sagen, ja, du musst eine Obstschale hinstellen. Das ist das Wichtigste, was es für dein Betriebsklima gibt. Du brauchst eine Obstschale. Wenn mir damit einer kommt, dann sage ich immer, ja, da gibt's jetzt übrigens ganz neue Erkenntnisse. Sie brauchen jetzt Papayas. In dieser Obstschale, das ist jetzt ganz neu, müssen Papayas drin sein. Echt jetzt? Bei uns gibt es nur Äpfel und Bananen. Hey, Papayas, ganz wichtig. Ja? Ich habe überhaupt nichts gegen Obstschalen, ist ja toll, obwohl mir letztens einer gesagt hatte, also wir haben jetzt eine Snickers-Schale, ist beliebter. Aber es ist ein anderer Punkt, ist nicht gesund, okay, alles gut. Aber das ist damit, wo es losgeht. Und dann geht es weiter. Dann gibt es eine Kita und dann gibt es ein Fitnessstudio. Und dann, das ist alles toll. Und mach das alles gerne. Natürlich wertet das den Arbeitsplatz auf. Aber wenn dieses Fundament fehlt, dann haben die Mitarbeiter keine Identifikation mit dem Unternehmen, sondern mit dem Fitnessstudio, mit der Kita, mit der Obstschale.
Ja,
so irgendwas. Und dann kann jeder, der eine größere Obstschale oder Papayas hat, statt nur Bananen, das ganz einfach übertrumpfen. Und dann geht der Mitarbeiter eben dahin. Aber wenn es Identifikation gibt, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, pass auf, ich biete dir 2/3 mehr Gehalt, kommst du zu uns. Ja, okay, ist ja dann auch in Ordnung. Aber das, was passiert auch im Unternehmen, wenn diese Identifikation da ist, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen.
Das, was du gerade gesagt hast, ich greife mal einmal rein, bitte entschuldige, ich habe da ein Beispiel für tatsächlich, wo du sagtest, mit Obstschale, Papaya und Kita, im Freundeskreis gewesen. Die Person war nur so lange in diesem Betrieb, während die Kita für das Kind nötig war. Während das Kind während der Arbeitszeit betreut war. Kind ging in die Schule, Arbeitsplatz gekündigt. Ja, also ich habe dann gefragt, wie, warum? Ja, also ich verdiene an einer anderen Stelle weniger, aber ich wusste, da ist mein Kind gut versorgt, das passte alles, das haben wir geprüft, in die Kita wollten wir unser Kind auch geben, aber jetzt brauchen wir die nicht mehr und jetzt kann der Betrieb mich fuck off nochmal, jetzt mache ich das, worauf ich Bock habe. Ich habe das nur für mein Kind durchgezogen, damit das alles passt, ne?
Krass. Ja, naja, und überleg dir doch mal, wie diese Person für dieses Unternehmen gearbeitet hat. Mit allem, was sie hat. Oder eher so mit halbem Tank.
Barflamme, ja, genau.
Also du hast vielleicht den Mitarbeiter angezogen aufgrund deiner Kita oder aufgrund deiner flexiblen Arbeitszeiten und was heute alles wichtig ist. Aber den Grund, warum wir überhaupt arbeiten, den hast du nicht befriedigt. Und das ist etwas, was Unternehmen fehlt und was sie aus meiner Sicht ins Bewusstsein unserer Gesellschaft tragen müssen. Dass es beim Arbeiten um mehr geht, als Zeit gegen Geld zu tauschen. Ja. Insbesondere dann, wenn du ein Arbeitsleben haben möchtest, wo du nicht nur für den Freitag, für den nächsten Urlaub oder für die Rente arbeitest. Das ist so schlimm, wenn man das hört. Ich habe noch 10 Jahre, dann ist Rente.
Boah, wie als wenn man im Knast wäre. Noch 10 Jahre, dann komme ich raus, genau.
Ey, wir sprechen hier verdammt nochmal über dein scheiß Leben. Willst du nur überleben oder willst du es auch erleben? Und Arbeit ist einer der größten Teile unseres Lebens. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder, das wird nicht passieren, dass jeder seine Berufung findet oder seine Herzensangelegenheit durchziehen kann. Das wird nicht passieren. Du wirst auch in Zukunft immer noch Indianer brauchen, die einfach mal eine Arbeit erledigen. Aber warum sollen die nicht auch dieses gute Gefühl spüren, dass sie etwas Wichtiges für andere tun? Und das geht immer vom Unternehmen aus. Wenn das Unternehmen nicht weiß, warum es wichtig ist, was sie da tun, wie wollen sie es dann an einen Mitarbeiter kommunizieren?
Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, wo ich auch Mitarbeiter gewonnen habe. Vorher wurde mir dann erklärt im Gespräch, ja, ich habe zum Beispiel 4 Excel-Tabellen gefüllt, die völlig sinnfrei waren, nur weil 2 Personen in die einen beiden und 2 Personen in die anderen beiden geguckt haben, ja. Wo aber alle 4 Tabellen die gleichen Informationen beinhalten. Und als ich dann mal eine Idee hatte, lass uns doch aus 4 eine machen, spart ja Arbeitszeit, Lohnkosten, ich bin schnell damit fertig. Ich habe keinerlei Wertschätzung diesbezüglich bekommen. Es war völlig egal, es wird so gemacht wie immer. Und du hast gefälligst auf Deutsch gesagt, die Fresse zu halten. Wenn du das zu tun hast, mach es einfach, ne? Mitarbeiter hat das Unternehmen auch entsprechend dann verlassen. Ja, aber das sind so dann auch die Klassiker, ne? Dann sitzt man da, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Was passiert denn danach eigentlich? Maurer bekommt Steine, zieht die hoch, du siehst die Mauer. Ja, ist ja so. Wenn man im Garten rumwulacht, wenn man einen Garten hat, man schneidet alles, macht alles schön oder man baut einen Ikea-Schrank auf, whatever, man sieht ein Ergebnis. Aber wenn man diese Computerarbeit nimmt und füllt Excel-Tabellen aus, sieht man nicht häufig irgendein Ergebnis. Und dann sitzt man da... Was habe ich denn jetzt gemacht? War das wichtig? Habe ich damit irgendwas gerettet im Unternehmen?
Ja, und das wirklich A, das zu wissen, dass das wichtig ist und B, das zu kommunizieren. Das sind 2 Dinge, die in so wenigen Unternehmen stattfinden. Also ich habe mit dem Handwerkmagazin zusammen eine Umfrage gemacht zum Thema, was wünschen sich Mitarbeiter im Handwerk wirklich? Und wir haben in einer Frage ganz explizit die Frage gestellt, was motiviert dich denn? Das war eine offene Frage, du konntest alle Punkte, die da waren, ankreuzen, wenn du möchtest. Auf Platz 1 ist gelandet Spaß und gute Kollegen. Für mich logisch, das Thema Zugehörigkeit, wichtigstes, stärkstes emotionales Grundbedürfnis. Auf Platz 2 ist gelandet, ich war so froh, dass genau dieses Ergebnis bei rausgekommen ist, das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist. Das war auf Platz 2 der größten Motivationsfaktoren. Auch genau das bedient eines unserer emotionalen Grundbedürfnisse. Wir wollen einen Beitrag für andere leisten.
Ja, das ist schon echt faszinierend, ne? Wie das... Wir kommen ja auch aus einer Zeit, wo das völlig egal war. Ja, da musste man einfach funktionieren. Man brauchte das Personal und Thema ist durch. Jetzt haben wir auch mit der Digitalisierung neue Technologien, neue Möglichkeiten, auch ganz andere Formen der Arbeitsweise, die sich plötzlich darstellen im Gegensatz zu früher und heute. Und dieses... Was ist denn wichtig? Was erreiche ich denn hier? Ja, ich glaube, natürlich muss man da auch so ein bisschen entscheiden beim Handwerk, ja. Ist es wichtig, dass ich jetzt hier nur an der Maschine stehe und irgendwelche Sachen zusammenkloppe und CNC-Fräse? Oder ist mir auch wichtig, dass ich dann auch mal rauskomme, was aufbaue, hinstelle, mit dem Kunden spreche, meine fröhliche Art rauslebe? Es gibt ja den einen Menschen, der sagt, nee, ich bin froh, wenn ich an der Maschine bin, ich mache alles fertig, bin dann raus. Und es gibt eben den Powergamer, der bei einem Kunden spricht mit dem Kunden, plötzlich hast du 5 neue Kunden. Weil er sagt, hey, super, dies, das, jenes, guck dir das an. Ich glaube, wir haben ja am Anfang mal gesagt, den Baumstamm. Das habe ich ja von dir. Ja, der Baumstamm als starkes Fundament, ja, und drumherum diese ganzen Äste drumherum, die mit zusammenspielen, dass der Baum am Ende lebt und gut wächst. Und wir wollen das ja, ja. Wir wollen ja, wenn wir Arbeitsplätze schaffen, wollen wir die auch langfristig halten und nicht morgen wieder kündigen, ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von deinen Tipps und Tricks und es war jetzt auch nichts Esoterisches, sondern völlig Logisches mit dabei. Ich fand das super. Aber der Vergleich ist natürlich schwierig. Du musst ganz viel Mindset-Arbeit machen. Ne, wenn du da auf der Bühne stehst, ja, und du hast dann teilweise Leute, die sagen, hey, habe ich mich schon drüber informiert, finde ich super. Und dann hast du die Leute, die so sitzen, so, was will der mir denn da oben eigentlich drüber erzählen? Ne? Ich habe meine 20 Jungs alle im Griff. Ja. Ja. Ach, ich glaube, das ist ein Thema, ich glaube, da kannst du noch 150, 200, 300 Jahre drüber referieren am Ende des Tages, oder?
Das, ja, also ich glaube nicht, dass ich es so lange schaffen werde, hatten wir ja vorhin auch schon, aber vollkommen klar, also ich meine, du wirst, und das ist ja auch gut so, ich meine jetzt bei meiner Arbeit, es geht ja nicht darum, die Menschen zu überzeugen. Ich kann das auch nicht. Ich kann von niemandem die Meinung ändern, sondern ich habe nur die Möglichkeit, einen Impuls zu setzen. Je besser ich meine Arbeit mache, desto stärker ist dieser Impuls. Da geht es ja auch nicht um Wissen, sondern es geht um einen Impuls. Und je stärker der ist, desto mehr Menschen fangen an, darüber nachzudenken. Dass es aber auch welche gibt, die haben schon abgeschaltet, wenn ich auf die Bühne gehe. Die gucken und denken sich, wat ein Honk, vorbei. Da habe ich noch gar nichts gesagt. Das gibt es. Also mein Mentor damals, vor knapp 5 Jahren jetzt, der hat mir gesagt, pass auf, ich sehe in dir einen Speaker, du kannst das. Aber du musst dir über eine Sache ganz, ganz oder sehr viele Gedanken machen und musst da für dich ein Commitment haben. Es gibt in jedem Publikum mindestens 5%, die finden dich scheiße. Egal, was du tust. Wenn du damit nicht umgehen kannst, musst du es lassen. Ja, gut, komm ich mit klar, kriegen wir hin. Ja, und das ist unfassbar wichtig. Und ein, zwei Sachen sind mir jetzt auch noch eingefallen, wie du das jetzt gesagt hast. Wenn ein Unternehmen für etwas steht, also die Identifikation steigt und im besten Falle sind da alle wirklich mit dabei. Aber es ist nicht so, dass dann jeden Tag jeder nur mit so einem Grinsen im Gesicht durch die Gegend läuft und alles eitel Sonnenschein ist und jeden Morgen eine Runde Ringelpiez mit Anfassen gespielt wird, bevor dann der Kaffee kommt. Nee, so ist das nicht. Also es gibt ja diesen Spruch, wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten. Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Ich liebe, was ich tue. Ich brenne so dafür, das in die Welt zu kriegen, auf die Bühnen zu kriegen, in die Köpfe von Unternehmern und von Mitarbeitern zu kriegen, damit die Leute wirklich sagen, ja, cool, ist wieder Montag, war ein geiles Wochenende, jetzt ist wieder Montag, hauen wir 5 Tage jetzt mal richtig cool drauf und reißen was und dann machen wir wieder Wochenende. Da brenne ich so dafür. Aber es gibt immer, egal was du machst, Arbeit zu erledigen. Die macht keinen Spaß. Das ist einfach so. Ja, ich hab null Bock damit, mich mit irgendwelchen Buchhaltungssachen zu beschäftigen. Ja, Steuerberater, aber irgendwo hast du es dann trotzdem mal. Es ist auch verdammt viel Arbeit, einen Podcast zu machen. Ich mache gerne Interviews mit in meinem Podcast. Ich mache das super gerne mit dir. Jetzt habe ich dann keine Arbeit mehr damit. Die hast du. Ja? Du weißt doch, wie das ist. Ich weiß genau, wenn diese Folge rausgeht, wenn ich den Inhalt gehört habe, wenn ich die Shownotes geschrieben habe, das wird den Leuten helfen. Das zahlt auf meine Botschaft ein. Ja. Aber manchmal habe ich eben keinen Bock, jetzt dann das noch in einem YouTube-Video zu packen und zu warten, bis der Scheiß produziert ist und hochgeladen ist. Das ist Arbeit, das macht nicht immer Spaß. Aber zu wissen, wofür du das tust, motiviert dich, auch diese Arbeit einfach zu machen und danach ein Grinsen zu haben und sagen, ja gut, der Fortschrittsbalken hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber alles gut, war wichtig.
Ich glaube, das macht es leichter, ne? Oder?
Ja, es macht es leichter. Das wichtigste Wort in der Motivation ist das Wort weil. Da gibt es übrigens auch eine Studie dazu.
Das musst du mal ausführen, weil?
Weil, dass du denn, ich tue das, weil. Also du musst einen Grund nennen. Je wichtiger, je höher dieser Grund ist, sind wir wieder bei, wofür stehst du, desto bereitwilliger machen Menschen das. Also dieser Versuch war extrem profan. Man hat an einem Kopierer, man hat gewartet, bis Leute an einem Kopierer gehen und dann hat man gefragt, darf ich vor? Und die eine Frage war, also erste Frage, darf ich vor? Zweite Frage, darf ich vor, weil ich muss kopieren? Also überhaupt kein sinnvoller Grund, ne? Aber zumindest ein Grund. Und der dritte Grund war, darf ich vor, weil ich hab's eilig. Und kann sich jetzt jeder denken, die meisten Leute wurden vorgelassen, wenn sie gesagt haben, sorry, ich hab's wirklich eilig. Ja. Aber auch wenn du einfach nur sagst, bitte darf ich vor, weil ich muss kopieren, total bescheuert, dann lasse mich viel, viel mehr Leute vor, weil du dieses Weil begründet hast. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber da gibt es eine Studie zu. Und im Unternehmen ist es genauso. Groß, das große Weil und dann auch die vielen kleinen Weils, die dann hinter diesen Dingen sind, aber alle irgendwie auf dieses große Weil einzahlen. Und das ist es dann, was sich dann am Ende dazu bringen kann, auch diese Scheißarbeiten, die es halt einfach mal gibt, durchzuführen und zu machen und nicht zu klagen und nicht zu fragen, sondern halt einfach zu machen.
Fertig. Einfach machen.
Ja, einfach machen.
Super, dass du das sagst. Am Anfang haben wir auch Mitarbeiter dadurch gewonnen. Wir haben gesagt, weil wir wollen wachsen. Wir wollen unser Unternehmen voranbringen, unsere Message, unsere Idee. Ja, also wir haben diese Teilbegründung genommen. Da waren wir noch gar nicht bei der Identität. Aber weil wir wollen weiterkommen. Wir wollen mehr Arbeitsplätze schaffen und. Und das hat sich dadurch wieder gespiegelt, dass da Mitarbeiter gesagt haben, hey André, ich habe da eine Idee, weil dann können wir sowieso und sind dann schon sowieso und da. Und dann kennen die uns auch. Aber so richtig so, nach diesem Weil kam so dieses BAM, völlige Explosion. Und du stehst so, wow, alles gut, Moment, lass uns das aufschreiben. Also da habe ich gute Erfahrung mitgemacht.
Zutiefst menschlich und normal. Und was mich eigentlich wundert ist, dass immer noch so wenige Unternehmen auf diesen Zug aufspringen. Denn es gibt ja auch, ich meine, das war jetzt eine sehr einfache Sache, ne? Lass mich mal am Kopierer vor, ne? Ich meine, da sagen jetzt alle, gut, da verändert sich die Welt jetzt auch nicht, wenn ich am Kopierer vor darf. Aber es gibt auch Statistiken dazu, was passiert, wenn Unternehmen, also das sind amerikanische Statistiken, diesen higher purpose, also ne, es geht um mehr. Irgendwo haben wir eine Mission, wir stehen für irgendwas, nenne ich das immer ganz gerne, weil das hat keinen esoterischen Klatsch, wenn man sagt, stehen wir für irgendwas. Ja. Allen anderen sind die Leute immer schon, hey, Räucherstäbchen, okay. Und diese Studie wurde durchgeführt von einem ehemaligen Marketingleiter der Firma Procter & Gamble. Und die haben über 10 Jahre, glaube ich, über 50.000 Unternehmen untersucht. Und die Unternehmen, die wirklich für etwas stehen, das Kommunizieren nach innen und nach außen, haben im statistischen Mittel eine 4-fach höhere Wachstumsrate gehabt als die anderen. Und das muss man sich mal überlegen. Mal 4. Das ist scheiße viel, ja, wenn wir das so sagen dürfen. Und das ist eine rationale Begründung dafür. Und trotzdem springen so wenige auf diesen Zug auf, weil sie sagen, das funktioniert doch nicht, das ist doch Firlefanz, das ist doch Hokuspokus, können wir uns nicht vorstellen.
Aber früher nicht gebraucht, genau.
Früher noch nie so gemacht. Ja, früher waren diese Themen nicht auf dem Schirm. Doch wir Menschen, wir haben uns seit, hier oben, haben wir uns seit Zehntausenden von Jahren nicht verändert. Also dieses emotionale Bedürfnis ist schon immer in uns drin gewesen. Wir haben es nur nicht wirklich hinterfragt. Und diese Zeit kommt jetzt, dass wir anfangen, diese Fragen zu stellen, dass auch Mitarbeiter anfangen, diese Fragen zu stellen. Und wenn deine Mitarbeiter diese Fragen vor dir stellen, finde den Fehler.
Ja.
Finde den Fehler, wenn deine Mitarbeiter vor dir die Frage nach dem Sinn stellen.
Oh ja.
Haben wir in der Reihenfolge was falsch gemacht.
Definitiv. Ja. Mein Gott, so viel Input heute ist auch eine besonders lange Folge. Wir sind, glaube ich, schon seit über einer Stunde da rein.
Ich habe hier keine Uhr, die läuft.
Ich sehe es gerade. Aber das Thema ist so wichtig, deswegen ist es völlig in Ordnung. Aber Jörg, wir haben es vorhin schon ein, zwei Mal erwähnt, du bist ja selber auch Podcast-Kollege. Wir finden dich ja, wenn wir dich in den gängigen Medien suchen, mit dem Podcast Workerscast, richtig?
Ja.
Und da hast du auch schon über 150 plus Episoden. Das heißt also, da hat man viele, viele Stunden und viel Material, wo man reinhören kann, wo man Tipps und Tricks bekommt und wo man einfach dir folgen kann. Deine Webseite, worüber du sprichst, deine Workshops, deine Keynotes und die Referenzen hinterlegen wir auch schon unter den Shownotes unter paperless-podcast.de. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit. Auch für liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, für eure Zeit bedanken wir uns auch, der Jörg und ich. Es war schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt sind wir schon bei der langen Fahrt zum Kunden. Die Joggerrunde haben wir vorbei. Die halbe Stunde zur Arbeit passt da auch nicht mehr ganz. Aber man konnte ja zum Glück beim Podcast immer mal auf Pause drücken und später weitermachen. Ganz wichtig, zum Abschluss, Jörg, hast du noch irgendwas, was dich damals bewegt hat, woran du auch hängen geblieben bist, ein Zitat oder irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, was dir geholfen hat in einer schwierigen Zeit? Hast du da noch irgendwas, was du für die Zuhörer und Zuhörerinnen raushauen kannst?
Also ich glaube, ich habe was zum Thema Podcast passt und zum Thema Wissensvermittlung und 150 Folgen und das ist ja alles da. Du machst einen genialen Podcast, es gibt unfassbar viele Blogs und es gibt so viel Wissen da draußen. Wissen ist nicht mehr das Problem, sondern die Umsetzung. Und deswegen das Zitat, in irgendeinem meiner Bücher habe ich das so geschrieben, ich weiß nicht mehr in welchem, sorry. Aber es lautet, es ist nicht wichtig, was du alles weißt, sondern was du daraus machst.
Oh, der ist gut.
Vielleicht ja. In diesem Fall dann hier mein Appell, wenn du uns zugehört hast oder jetzt dann auch die nächste Folge hier im Podcast von André hörst. Es geht nicht darum, was du alles in deinen Kopf reinballerst, sondern was du dann davon umsetzt. Nimm dir eine Sache, egal was es ist, und fang heute am besten noch an und setz es um. Mach was. Wenn du nichts tust, gibt es auch kein Ergebnis, egal ob in der Mitarbeitergewinnung, in der Digitalisierung oder sonst wo.
Das stimmt. Da bin ich völlig bei dir. Nicht hätte, könnte, wollte, sondern machen. Jörg, du bist auch der Machertyp. Du hast es gemacht und es hat funktioniert. Also wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Episode auch den ein oder anderen Unternehmer zum Umdenken bewegen konnten oder vielleicht auch den ein oder anderen, der sagt, oh, ich mache jetzt auch mal was völlig anderes und werde mal schauen, wo die Reise hingeht. Leute, traut euch da draußen etwas. Jörg, es war schön, dass du dabei warst und wir beide, wir sind jetzt raus. Tschüss!
Ciao!